tut doch so gut, zu wissen, zu spüren, zu hören, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Dass ich nicht irgendwas, eine Show machen muss, irgendwas darstellen muss, damit ich mir das irgendwie verdiene oder mich irgendwo bei den Menschen irgendwie so darstellen muss, dass die von mir irgendwie denken, der ist ganz besonders fromm oder sowas. Das brauche ich doch alles gar nicht. Das ist doch nur Theater. Heute möchte ich euch einmal den frommen Oscar vorstellen. Kennt ihr den? Den frommen Oscar, den finden wir in Matthäus 6. In den Versen 1 bis 6 und dann hinten noch angefügt die Verse 16 bis 18. Der fromme Oscar. Der fromme Oscar tut Gutes, damit die Leute ihn bewundern. Und wenn er einem Armen etwas gibt, dann posaunt er es hinaus. So reden alle davon in den Synagogen und an den Straßenecken, damit er von allen gelobt wird. Wenn er jemandem hilft, dann weiß das jeder. Er betet gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Und wenn er fastet, dann setzt er eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, dass er fastet und wie schwer ihm der Verzicht fällt. Der fromme Oscar. Wisst ihr, jedes Jahr wird ein sogenannter Oscar mit großem Glanz und Prunk und Tralala wird er verliehen. Kennt ihr den Oscar und die Oscarverleihung? Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Es ist die weltweit wichtigste Auszeichnung in der Filmbranche. Und ich befürchte, es gibt auch einen frommen Oscar. Manche bleiben sogar dafür nachts auf. Das ist nur so eine kleine Statue, die da verliehen wird. Die ist 35 Zentimeter hoch, ist circa 3 Kilogramm schwer und ist vom Material eigentlich nichts wert. Man hat mal gesagt, das Ding ist ungefähr 300 Dollar teuer, also noch weniger als 300 Euro. Aber wer sie kriegt, der ist garantiert finanziell versorgt und hat ausgesorgt. Übrigens, die Schauspielerei gehört zu den ältesten Gewerben dieser Welt. Bereits im Altertum zog das Theater die Menschen in Massen an. Sie konnten für eine kurze Zeit aus ihrem beschwerlichen Alltag herausfliehen. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass deshalb auch Jesus die Schauspielkunst als Beispiel benutzt, um daran für den Glauben einiges zu verdeutlichen. Jesus hat nämlich sehr deutlich wahrgenommen, wie sich das Theater jenseits der Bühne im alltäglichen Leben fortsetzte, selbst bei den frommen Leuten oder vielleicht gerade da. Manche Menschen stellten sich und ihre Leistung zur Schau, lassen sich in ihrer Rolle feiern und tun so, als ob das, was sie tun, auch wirklich echt sei. Das Wort, das Jesus hierfür verwendet, wird meistens mit Heuchelei übersetzt, obwohl es wörtlich eigentlich Schauspieler heißt. Schauspieler ist einer, der eine Rolle einstudiert und diese dann vor Publikum zum Besten gibt. Ein Schauspieler, der schlüpft für eine gewisse Zeit in eine Rolle, die normalerweise nicht mit seinem wirklichen Leben gleichzusetzen ist. Er ist in dem, was er spielt, nicht authentisch. Das, was er ist, verschwindet hinter dem, was er spielt. Ich habe da so ein Beispiel für mich. Ich liebe ja den Bonhoeffer, den Dietrich Bonhoeffer. Ich liebe seine Literatur, die ist manchmal ein bisschen kompliziert zu lesen, aber ich liebe seine Art, wie er seinen Glauben gelebt hat. Er ist für mich ein Riesenvorbild. Und ich weiß nicht, wer den Bonhoeffer-Film kennt. Tukur spielt den Bonhoeffer. Ulrich Tukur, ein super Schauspieler. Aber irgendwie erwarte ich von diesem Tukur, der hat auch Bücher geschrieben, ich habe mir auch so ein Buch gekauft und habe das gelesen und habe gedacht, ja, irgendwie ist da was von dem Bonhoeffer drin. Da muss da irgendwie sowas sein, so glaubensmäßig oder irgendwie. Nee, der hat den nur gespielt. Der ist nicht so. Das hat mich enttäuscht, ehrlich gesagt. Da war nichts von dem Bonhoeffer wirklich da. Das ist eine völlig andere Charaktere, ein völlig anderer Mensch. Der Tukur, der spielt eine Rolle und der kriegt mächtig Applaus dafür. Was hat das alles mit Glauben zu tun? In der Bergpredigt, da geht es Jesus ja darum, deutlich zu machen, worum es wirklich geht. Das Christsein ist eben nicht nur eine Lehre oder eine Überzeugung, die lediglich irgendwie nur unsere Zustimmung verlangt. Entscheidend ist nicht, was ich für wahr halte, sondern entscheidend ist, welche Konsequenzen ich daraus ziehe und in meinem alltäglichen Leben auch umsetze. Dass ich erlebe, wie Daniel eben uns angeleitet hat in der Anbetung, dass ich erlebe, dass in den kleinen Dingen, dass da was ist. Dass ich es ausprobiere. Jesus stellt immer die Frage, auf welche Weise greift dein Glaube in dein Leben ein? Wie drückt sich dein Glaube im Alltag aus? Wie wird das, was ich in der Beziehung zu Jesus erlebt habe, tatsächlich auch sichtbar, äußerlich sichtbar? Und das eben nicht als ein gespieltes Theater. Schauspielerei unter Christen entsteht da, wo mein Glaube letztlich von meinem alltäglichen Leben getrennt ist. Wo ich zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, um vor den Leuten etwas Bestimmtes zu erreichen. Wo ich etwas verbergen will, wo ich nicht annehmen kann, sehen kann, was in mir ist. Und ich das auch nicht will, dass es andere sehen. Viele haben das schon erlebt. Öffentliche Gebete in Gebetsgemeinschaften wurden missbraucht, um sich oder anderen zu gefallen. Gerade eher in traditionellen Gemeinden, in denen auf Formen großer Wert gelegt wird, ist frommes Theater weit verbreitet. Man spielt Theater, um Formen zu genügen, weil man Angst hat, wenn ich dem nicht genüge, wenn ich dem nicht entspreche, wie die Form ist, dann werde ich fallen gelassen. Dann werde ich abgelehnt. Oh, wenn ich ein Problem hätte, und das wüssten die, dann noch jemand mich grüßt. Jesus spielt hier nicht mit. Er spielt diese fromme Schauspielerei an drei Beispielen durch. Und ich lese uns das nochmal im Originaltext. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht vor den Leuten ausübt, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und dann kommt ein Abschnitt, wo das Vaterunser eingebunden ist, wo Jesus lehrt, wie Gebet funktioniert. Und dann kommt da noch in diesem Zusammenhang noch ein kleiner Nachsatz. Und wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Wenn du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Drei Dinge, die Jesus hier als Beispiele nennt. Geben, als Schauspiel. Almosen galten als große Tat der Barmherzigkeit, weil durch meinen Beitrag Menschen ermöglicht und verbessert wird. Eine richtig tolle Sache, die wir da machen können. Entsprechend genossen diejenigen, die spenden konnten, als Wohltäter auch ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Aber wie so manches Mal sind die Pharisäer, die Frommen, in ihrer Spendenpraxis über das Ziel hinausgeschossen. Wenn jemand eine größere Spende leisten wollte, ließ er vorher, so war das zur Zeit Jesu, ließ er vorher in der Synagoge ein Posaunensignal ertönen. Heute kommt eine große Spende. Ursprünglich sollte dieses Signal andere ebenfalls erinnern. Holt euer Portemonnaie raus. Aber nach einiger Zeit diente die Posaune nur noch dazu, um auf den edlen Spender aufmerksam zu machen und zu betonen, wie fromm er doch ist. Boah, bei dem geht sogar die Posaune los. Daher kommt der Begriff, das wurde vor dem ausposaunt. Damit er auch angemessene Beachtung findet. Stellt euch mal vor, Kollekte. Alles, was unter 5 Euro ist, da geht der Einsammler hin und guckt dich ganz böse an. Ab 5 Euro wird sein Gesicht freundlich. Ab 10 Euro klopft er dir auf die Schulter. Wenn einer 100 Euro reinlegt, geht ein Scheinwerfer an über den. Wäre doch cool, ne? Ich glaube, es gäben viele, die 100 Euro geben würden. Wir lachen, das ist auch gut. Aber ich glaube, dass die Gefahr, die Jesus hier anspricht, nämlich Schauspielerei zu betreiben, gerade dann auch, wenn zum Beispiel mit meiner Spende ich irgendeine Absicht zugrunde lege, ein ganz schönes Problem ist. Es könnte sich zum Beispiel so äußern, wenn die nicht machen, was ich will, dann spende ich nichts mehr. Das ist genau so eine Form. Es muss alles mir entsprechen, es muss mich ehren. Bei dem, was ich gegeben habe, müssen sie doch mehr sich um mich kümmern. Ich habe doch dies und das und alles gemacht, jetzt aber bitte. Jetzt habe ich aber auch einen Anspruch drauf. Eigentlich hätte ich nach meiner Spende wenigstens ein persönliches Dankeschön oder einen Hausbesuch des Pastors erwarten dürfen. Gekaufte Zuwendung, gekaufte Anerkennung. Ich will geliebt und geachtet werden. Das ist meine Sehnsucht. Und deswegen zeige ich mich großzügig. Nicht die Not oder das Anliegen stehen im Zentrum, sondern die Aufmerksamkeit und die Achtung von Menschen, die ich erreichen möchte. Das bezeichnet Jesus als Schauspielerei. Er sieht hinter der Gabe immer aufs Herz. Beten als Schauspiel. Wer ist der beste Beter? Der, der mit den geschliffensten Worten am salbungsvollsten, möglichst theatralisch beten kann? Nein, die einfachsten Worte aus dem Herzen, die reichen doch aus. Beten in der Öffentlichkeit ist uns heute eher fremd. Also so eine Gebetsgemeinschaft wie eben ist schon so das Härteste, was wir kennen. In der Gemeinde vielleicht noch, aber in der Öffentlichkeit ist das kein Thema mehr. Zur Zeit Jesus war es aber sehr wohl üblich, öffentlich zu beten. Dreimal am Tag zu festgelegten Zeiten pflegten die Juden zu beten, morgens, nachmittags und abends. Und dabei stellten sie sich, wo sie sich gerade befanden, an den Straßenecken auf und beteten in Richtung des Tempels mit erhobenen Händen. Morgens und abends beteten sie das Schma Israel, das wir aus 4. Mose kennen, eine Art Glaubensbekenntnis. Aber zudem wurde noch dreimal täglich das sogenannte 18-Bitten-Gebet eingeführt, das etwa 10-mal so lang ist wie das Vaterunser. Und wurde letztlich, wie auch bei uns manchmal, ich will das nicht unterstellen, aber manchmal kann das sicherlich vorkommen, es wurde einfach so runtergerasselt. Aber man kennt es halt. Und dann hat man noch schön da gestanden. Und vielleicht bei anderen Gebetsanlässen und vielleicht auch bei persönlicher Betroffenheit knieten sich die Juden hin, mitten in der Stadt, knieten sich hin, fingen an zu beten. Bei uns würden sie sagen, der hat einen Vogel. Die haben gesagt, boah, ist der fromm. Es macht Eindruck auf Menschen, die das beobachten. Jesus kritisiert kein bisschen das öffentliche Beten. Aber er entlarvt die Absicht, die mit einem öffentlichen Gebet oft verfolgt wird. Er blickt hinter das, was von den Augen der Öffentlichkeit vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen ist. Wie ist das bei mir? Will ich durch mein Gebet beeindrucken? Lege ich Wert darauf, dass ich zum öffentlichen Beten aufgefordert werde? Dass jemand extra zu mir kommt und sagt, du betest morgen hier? Betone ich, wie viel und wie intensiv ich zu beten pflege und was Gott dadurch schon alles bewirkt hat? Bitte, ich meine nicht Zeugnis geben zur Ehre Gottes. Wähle ich ganz bewusst salbungsvolle Worte? Mein Tonfall wird theatralisch. Über Gebetserfahrungen und Gebetserhörungen zu berichten, das ist glaubensstärkend, wenn Gott dabei im Zentrum steht. Aber es muss dabei immer ausschließlich um Gottes Ehre gehen, nicht um die Wirkung meines Gebetes. Verzichten als Schauspiel, sagt Jesus, Fasten. Viele Gläubige sind durchaus für ihren Glauben opferbereit. Das machen viele. Das ist auch gut so. Sie verzichten auf Zeit, auf Mittel und sind bereit, das einzusetzen, sind bereit zu fasten. Aber manche allerdings nur dann, wenn andere es auch mitkriegen und es dafür ein Publikum gibt. Sie setzen eine Leidensmine auf, sagt Jesus hier, um die Ernsthaftigkeit ihres Verzichts zu betonen. Hast du schon gesehen, wie viel ich mich einbringe? Und keiner nimmt es wahr. Was tut man nicht alles, um die Tiefe seines Christseins unter Beweis zu stellen? Und wenn doch alles ihnen gleichtun würden, dann wäre es besser um die Christenheit oder wenigstens um die Gemeinde bestellt. Ist euch das schon mal begegnet? Verzichten und Fasten ist nach der Aussage der Bibel etwas ganz, ganz Wichtiges. Haben wir, glaube ich, sogar verlernt, beten und fasten. Aber es geht hier nicht darum, um fundelos zu werden, sondern sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Durch den Verzicht führe ich mir vor Augen, dass Jesus in meinem Leben wichtiger ist als alles andere. Das sieht man an meiner Zeit, das sieht man an meinem Geld, das sieht man an meinem Einsatz. Dadurch ordnen sich Prioritäten und auch Absichten neu. Aber zur Zeit Jesu wurde diese gute Übung des Fastens und des Verzichtens in ihrem Sinn eigentlich verfremdet. Und darauf nimmt Jesus hier auch Bezug. Nämlich, dass es nicht darum geht, wie die Juden es aber praktizierten, dass das Ziel vom Fasten dann erreicht ist, wenn möglichst viele das mitbekommen, dass ich verzichte. Dass möglichst viele sehen können, wie ernst es mir ist. Die Leute sollten beeindruckt werden, wie ernst ich meinen Glauben nehme, für sich selber ein Beispiel daran nehmen. Erwähne ich immer wieder meinen Einsatz für Jesus und wie viel mich das kostet? Was will Jesus uns heute mitteilen? Es geschieht sehr schnell, dass meine Motivation für mein Engagement nicht mehr Jesus ist, sondern die Beachtung. Und die Anerkennung durch andere, die ich dafür bekomme, oder den Einfluss, den ich dadurch ausüben kann. Denn letztlich handelt es sich bei meiner dargestellten Frömmigkeit um eine maskierte und eine versteckte Selbstsucht unter frommer Tarnung. Aber Jesus, du schaust das und sprichst es offen an. Wem will ich gefallen? Menschen oder Gott? Ich bin so, wie ich bin. Und genau der, der ich bin. Und den liebt Gott. Nicht der, der ich gern sein möchte. Oder den andere sich vielleicht wünschen würden. Der bin ich nicht. Und der muss ich auch nicht sein. Du kannst nur so ehrlich sein, wie du bereit bist, ehrlich zu sein. Sei ehrlich und spiel kein Theater. Auch nicht mit deinen Schwächen. Jesus zeigt in der Bergpredigt, worauf es im Glauben ankommt, nämlich nicht auf Perfektion. Ihr dürft wissen, dass ich nicht perfekt bin. Ihr dürft von mir wissen, wer ich bin. Dass ich der bin, der sich auch aufregen kann, dass ich der bin, der andere auch verletzt, dass ich doch der bin, der nicht immer so selbstdiszipliniert ist, wie es sein sollte und. Das dürft ihr wissen. Ich bin der, ich bin. Wir dürfen es von uns allen wissen. Ihr dürft wissen, wenn ich glaubensmäßig vielleicht meine Zweifel habe, wenn ich merken kann im Gebet, ich komme nicht durch und ich brauche Hilfe. Das dürfen wir wissen voneinander. Du musst nicht in mir sehen, der kann immer beten, ganz laut und mit erhobenen Händen. Kann ich nicht immer. Wem will ich gefallen? Menschen oder Gott? Um Gott zu gefallen, darf ich der sein, der ich bin. So liebt mich Gott. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Das macht der Herr. Aber ich muss nicht erst anders werden, damit Gott mich liebt. Die Herrlichkeit Gottes, die wird mich verändern. Sei ehrlich und spiel kein Theater. Jesus zeigt in der... da war ich schon mal, ne? Es geht nicht um Perfektion, sondern um Ehrlichkeit. Um endlich das zu leben, dass wir durch Neugeburt in Christus doch schon sind. Wer sind wir denn? Wunderbare und einzigartige, einzigartige, du musst keinen kopieren, einzigartige, geliebte Kinder Gottes, die es absolut nicht nötig haben, in irgendeiner Form Theater zu spielen. Wir haben das nicht nötig, voreinander Theater zu spielen. Wir müssen kein frommer Oscar werden. Jesus gibt uns stattdessen einen wirklich gesegneten Weg, gesunde und effektive Gewohnheiten zu entwickeln, die mich zu einem Nachfolger Jesu machen, die mir selber total gut tun werden. Jesus nennt 3 gesunde Gewohnheiten in diesem Text, die wir ausüben sollen, damit wir im Glauben Wachstum und Kraft gewinnen. Und er sagt uns, wie wir das tun sollen. Und hast du die 3 Gewohnheiten im Text entdeckt? Bist du gespannt, welche sind? Ja? Geben, beten und fasten, sagt er. Verzichten. Jesus möchte, dass wir genau das tun. Aber er sagt, tu es vor allem im Verborgenen. Nimm dich da aus der Öffentlichkeit raus. Das muss keiner sehen. Das geht dich und Gott was an. In der Stille, ohne irgendwelche Berechnung, ohne Hintergedanken, stelle ich Gott zur Verfügung, was er mir vorher gegeben hat. Und das segnet der Herr. Nicht einmal ich selber muss mir bewusst sein, was durch meinen bescheidenen Beitrag, durch mein bescheidenes Gebet, durch meinen bescheidenen Verzicht wirklich vielleicht alles geschieht. Ich verzichte auf lobende Erwähnung. Das entbindet uns nicht einander, das manchmal zu gewähren und zu sagen, hey, ich finde das cool, wie du das machst. Aber es muss ehrlich bleiben. Und es darf nicht meine Motivation sein, warum ich was mache, damit ich das dann höre. Ich brauche keine frommen Tat, die geschehen wird, um mir selber ein gutes Gefühl zu bereiten. Ich pflege die Gemeinschaft mit Jesus und meinem Vater im Himmel ohne Publikum, ohne Bewunderer meiner gesalbten Worte im Gebet. Ich kann und darf mein Herz ausschütten vor Gott. Kann mich gebrauchen lassen von Gott für sein Reich und darf spüren, wie sehr mich Gott liebt, wie unendlich er mich liebt. Meine Prioritäten setzen sich dadurch neu, sortieren sich neu. Mein Vater im Himmel, der sieht mich im Verborgenen. Er sieht darin mich, wie ich wirklich bin und liebt mich so, wie ich wirklich bin. Er nimmt wahr, wie viel Glaube ich in meine Gebete stecke. Und er nimmt auch wahr, wie viel hilflose Ehrlichkeit ich da reinpacke, wenn ich keinen Glauben habe. Er nimmt wahr, wie viel Mühe ich mir gemacht habe, auch wenn sie kein anderer richtig wertschätzt. Er sieht es, wenn ich bereit bin zu verzichten. Er sieht es, wenn ich meine Schwierigkeiten habe. Und er liebt mich. Und darauf kommt es an. Allein, dass Gott mich sieht. Wem will ich gefallen? Menschen oder Gott? Das verborgene Leben als Christ zählt bei Jesus sogar noch mehr als das, was sich vor den Leuten abspielt. Denn Gott, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, heißt es hier. Jesus will, dass wir echt sind. Dazu befreit er uns. Ich darf 100% echt vor ihm sein und trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, liebt er mich unendlich. Ich muss mich nicht vor ihm oder vor anderen in ein besseres Licht rücken, um Aufmerksamkeit, Anerkennung oder Liebe zu erhalten, sondern er gibt mir das ohne all meine Leistung. Das befreit mich davor, vor anderen eine fromme Show abzuziehen, damit ich in ihrem Ansehen steige. Bei Jesus stehe ich, so wie ich bin, schon so hoch im Kurs, dass er gern für mich sein eigenes Leben geopfert hat. Dieser überaus mächtige Beweis seiner Liebe wurde übrigens noch nie mit einem Oscar versehen. Und was Jesus da am Kreuz tat, fanden nicht viele toll. Aber es war echt und befreit uns zum Echtsein. Nochmal ganz praktisch. Geben. Da liegt Segen drauf. Überleg dir eine Wohltat, eine Hilfsleistung, eine Freude für jemanden und lass sie demjenigen heimlich zukommen. Einfach aus Liebe. Ohne dass er es weiß oder dass ein anderer es weiß. Besprich es nur mit deinem Vater im Verborgenen. Ich habe solche Sachen schon mal gemacht und da ist echt Segen drauf. Das macht unser Herz stark. Das macht unser Herz froh. Es macht etwas mit uns, weil das aus uns kommt, weil es echt ist. Beten. Nimm dir, wenn du Zeit hast, wenn du es schaffst, jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, mach's einfach. Lass dich nicht davon abschrecken, wie oft du das machst. Such dir für 10 Minuten einen stillen Ort. Und wenn es das Klo in Prag ist. Und rede mit Jesus. Und erzähl ihm nicht, was du alles für ihn machst. Das weiß er. Und erzähl ihm nicht, was er machen soll. Das weiß er auch. Erzähl ihm einfach mein Leben und frag ihn, wie du leben sollst. Was dran ist. Wie er dich sieht. Frag ihn, was willst du mir jetzt sagen über mich und meine aktuelle Lebenssituation oder auch vielleicht über jemanden anderen? 10 Minuten, die dein Leben verändern. Verzichten. Frag einmal Jesus, worauf sollst du vielleicht einmal eine Weile verzichten, weil es dir nicht gut tut. Und wenn er dir etwas zeigt, dann mach das und du brauchst auch mit niemandem drüber zu reden. Mach's einfach. Lege vielleicht mal ein Gebet zum Fastentag ein, wenn du nicht weißt, wie du beruflich dich entscheiden sollst. Fang einmal an, wirklich zu fasten. Wir haben das verlernt. Und Fasten meine ich nicht nur, ich gehe nicht mehr ins Internet oder dies oder das oder trinke oder esse keine Schokolade, sondern wirklich Fasten auch zu sagen, ich werde mal einen ganzen Tag investieren in die Gegenwart Gottes und nicht essen und nicht Fernsehen schauen und nicht mich irgendwo von stören lassen. Das macht was mit uns. Jesus sagt, tu's, Schauspieler nicht. Tu es einfach und tu es im Verborgenen. Tu es echt. Du musst kein Held dabei sein. Du kannst mit deinen Schwächen dazu kommen. Ist alles nicht schlimm. Aber tu es und tu es echt. Und nimm die Freude wahr, die Jesus darüber empfindet. So, mehr habe ich nicht zu sagen. Tu es. Amen.